Krankenhaus per se ist für mich wirklich ein Juwel im dritten Bezirk. Ich habe Patientinnen und Patienten, die auch jetzt mit Mitte 70 zum ersten Mal in ein Fitnesscenter gehen. Dass die Leute tatsächlich beginnen, sich mit sich selber zu beschäftigen, ja, mit ihrer Gesundheit zu beschäftigen. Ein gutes Leben, wie wäre ich alt, wie wäre ich gesund alt, was kann ich beitragen, welchen Quellen vertraue ich. Ja? Vielleicht haben sie doch erkannt, dass es zumindest einmal im Jahr gut ist, ein bisschen runter vom Gas zu gehen. Auch. Das sind, glaube ich, gute Denkanstöße, die ich gerne auch meinen Patientinnen und Patienten mitgebe. Es geht um den Patienten, sage ich immer. Es geht hier nicht um Egos. Einfach völlig wertfrei, was tun wir jetzt gemeinsam Gutes für den Patienten.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Gesundheit ist etwas, was wir oft als selbstverständlich nehmen, zumindest so lange, bis sie ins Wanken gerät. Gerade im Alter oder bei chronischen Erkrankungen wird spürbar, wie eng alles zusammenhängt. Herz, Stoffwechsel, Nieren, Bewegung und Lebensstil. Und gleichzeitig stellt sich die Frage, was kann moderne Medizin heute leisten? Und wo beginnt die Eigenverantwortung jedes Einzelnen? In dieser Folge werfen wir einen Blick auf neue medizinische Zugänge, die bewusst ganzheitlich denken und den Menschen nicht auf einzelne Diagnosen reduzieren. Wir sprechen darüber, warum Prävention ein Thema für jung und alt ist und weshalb kleine Veränderungen im Alltag oft mehr bewirken können, als man denkt. Dabei geht es nicht um Fachvorträge oder komplizierte Begriffe, sondern um Verständlichkeit, um Orientierung und das Öffnen von Türen. Unser Gast verbindet klinische Spitzenmedizin mit einem klaren Blick auf den Alltag von Patientinnen und Patienten. Er erzählt davon, warum es gerade in herausfordernden Zeiten wichtig ist, Menschen zu ermutigen, selbst aktiv zu werden, unabhängig von Herkunft, Alter oder finanziellen Möglichkeiten. Und wir fragen nach, was das alles ganz konkret für uns als Gesellschaft, aber auch für jede und jeder von uns ganz persönlich bedeutet. Lieber Herr Primar Kovarik, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Grüß Gott, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir freuen uns auch sehr und ich darf Sie noch kurz vorstellen. Primarius Dozent Dr. Johannes Kovarik ist Facharzt für Nephrologie und Intensivmedizin. Sie waren viele Jahre lang am Universitätsklinikum in Wien tätig und sind unter anderem forschend gewesen in den USA und in Singapur. Und seit Juni 2025, also jetzt knapp ein Jahr, leiten Sie den Standort Landstraße im Franziskusspital und die dortige innere Abteilung. Ein besonderer inhaltlicher Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt im kardiorenal-metabolischen Ansatz. Was das genau ist, das werden wir später noch hören. Der insbesondere auch für ältere Menschen, für Menschen im Alter, wie wir auch unseren Standort genannt haben, sehr relevant ist. Sie haben uns erzählt, dass Sie in Wien aufgewachsen sind, am Rande von Wien, dass Sie immer noch in Wien leben. Sie sind verheiratet und waren Jugendstaatsmeister im Handball und Sie spielen auch immer noch Handball. Vielleicht kommen wir auch auf das noch kurz zu sprechen später. Auch von mir noch ein herzliches Willkommen in unserem Podcast.
Herr Primarius, Sie leiten seit einiger Zeit den Standort Landstraße im Franziskusspital. Wie haben Sie diesen Ort und das Zusammenspiel der unterschiedlichen Einrichtungen kennengelernt?
Ich darf seit letzten Jahres den Standort Landstraße leiten. Für mich, ich erinnere mich gut, wie ich sozusagen das Haus betreten habe. Ich habe sofort den Geist gespürt, der in diesem Haus herrscht. Also das Krankenhaus per se ist für mich wirklich ein Juwel im dritten Bezirk, wenn man allein sich die Geschichte anschaut. Über 300 Jahre, was dort geschaffen wurde, hat mich sofort gepackt und ich durfte dann das Team kennenlernen und ich meine damit nicht nur die Ärzte, sondern auch die Pfleger, die Therapeuten, die geistlichen Schwestern und dann hat es mich sofort gepackt, muss ich sagen. Die Leute haben mich so inspiriert auch gleich von Anfang an. Ich habe diesen Geist gespürt, der hier herrscht und freue mich seither, dort tätig sein zu dürfen.
Jetzt habe ich es vorher schon kurz erwähnt, wir haben den Standort ja als Zentrum für Menschen im Alter bezeichnet. Jetzt könnte man annehmen, dass für einen Spitzenmediziner, der von der Uni kommt, das Thema der alte Mensch, Medizin für den alten Menschen vielleicht gar nicht so wahnsinnig spannend ist. Was hat Sie trotzdem daran gereizt, diesen Job, nenne ich es jetzt einmal, auch anzunehmen?
Also ich bin ja auch sozusagen ausgebildeter Internist und Nephrologe und auch sozusagen auf der Universitätsklinik ist der durchschnittliche Patient schon in betagterem Alter. Und mich hat das immer sehr inspiriert, oder ich habe immer höchsten Respekt vom Alter gehabt, nicht nur aus der Familie, sondern ich habe immer gesagt, da kann man viel lernen von der älteren Generation. Und das sind auch die Möglichkeiten heute in der modernen Medizin. Hat sich in den letzten Jahren in der inneren Medizin irrsinnig viel getan, auch medikamentös, und man kann den Leuten so viel Lebensqualität, Lebenszeit schenken. In meinem Bereich als ausgebildeter Nephrologe haben wir jetzt auch gute Möglichkeiten, die Leute wirklich lang wegzuhalten von der Dialyse, ist immer eine große Furcht bei den Patientinnen und Patienten, wenn dann die Nieren wirklich versagen, dass sie auch an die Dialyse kommen, wenn sie nicht rechtzeitig wegtransplantiert werden. Und jetzt haben wir diese Möglichkeiten, aber ich habe eben auch nicht nur die medikamentösen Möglichkeiten, sondern wie Sie wissen, die Forschung steigt auch exponentiell. Es gibt auch immer mehr, kommt man darauf, dass der Mensch auch selber viel dazu beitragen kann, auch bei diesen Herz- und Nierenerkrankungen, das möglichst lang hinauszuzögern, diese kostenintensiven Behandlungen.
Man sagt ja so langläufig, dass mit dem Alter auch die Krankheiten kommen. Was würden Sie einem Menschen sagen, der vielleicht zu Ihnen kommt und sagt, ach, wissen Sie, ich bin halt alt, da kann man eh nichts mehr machen?
Das kommt immer ganz darauf an, welchen Ansatz die da wählen. Ich sage immer, wie soll ich sagen, natürlich, ich habe ein Beispiel, ich habe Patientinnen und Patienten, die auch jetzt mit Mitte 70 zum ersten Mal in ein Fitnesscenter gehen. Ja? Und das ist dann lustig in der Kommunikation auch so, hey, das ist ja gar nicht so schlimm und so, da gibt's, auch wenn man betreut ist, das ist ganz nett und auch ein sozialer Anknüpfungspunkt dort. Und also und man hat immer so die Vorstellung im Kopf, glaube ich, Fitnesscenter heißt immer die schweren Gewichte stemmen. Nein, auch im Alter. Es geht dabei oft auch sozusagen in der Muskelmasse zu erhalten. Ja, ich sage immer einem Laien, wenn man sich das vorstellt, man sieht es dann oft, Muskel ist zum Beispiel sehr schwer aufzubauen, da müssen wir uns alle sehr plagen. Aber leider, wenn wir dann im Bett liegen einmal 2 Wochen, merken wir, wie schnell wir an Kraft verlieren zum Beispiel. Und das ist für mich so ein einfaches Beispiel auch für ältere Patientinnen und Patienten, dass ich sage, naja, üben wir mal einfach nur aufstehen vom Sessel, ja, ein paar Mal so. Also das ist kein Fitnesscenter, aber das hilft schon viel, ja, und gehen, üben. Und wir haben ja am Standort sozusagen 3 Abteilungen, die Abteilung für Palliativmedizin, innere Medizin und eine Akutgeriatrie. Und auch auf der Akutgeriatrie zum Beispiel sehe ich einfach dieses multiprofessionelle Team, ja, aus Ärzten, Pflege, Therapeuten, das sind Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Masseure, Psychologen, Diätologen, das ist einfach ein ganzes Team, das sich um die Patientinnen und Patienten kümmert. Und was man da, wie ich oft sehe, wie die Leute kommen sozusagen und dann, wenn sie mir gehend winken, ist das, nein, das ist etwas Schöneres, gibt's nicht. Das ist materiell nicht aufzuwiegen, weil man einfach sieht, dass man hier Gutes tut und die Menschen froh macht. Und ich glaube, das ist eigentlich unser aller Ziel und deswegen macht mir das großen Spaß, in dieser Konstellation arbeiten zu dürfen. Ja, darum bin ich Arzt geworden. Ja.
Sie sind Nephrologe, also Facharzt für Nierenerkrankungen eigentlich. Die Abteilung ist aber jetzt keine explizit nephrologische Abteilung, sondern eigentlich allgemein internistische, glaube ich, oder? Mit Geriatrie und Palliativmedizin, wie Sie es gesagt haben. Aber trotzdem wollen Sie dort ja diesen nephrologischen Ansatz nicht rein, aber schon sehr stark etablieren. Was steckt da dahinter? Warum gerade den nephrologischen Ansatz auch für die alten Menschen?
Sie haben eine wunderschöne Überleitung gemacht, ja, zu diesem KRM-Thema. KRM steht für kardiorenal-metabolisch, also Herz-Niere-Metabolismus. Und es hat sich auch sozusagen, früher war das immer ein extremes Silo-Denken, auch unter den Ärzten, muss man sagen, das gegeben. Dort den Kardiologen, dort den Nephrologen, dort den Stoffwechselexperten. Und Gott sei Dank, heutzutage ist man rausgekommen aus diesem Silo-Denken. Und das ist auch für mich dieses KRM, dass man raus aus diesen fachspezifischen Silos kommt und miteinander kommuniziert, interagiert, diagnostiziert und Patientinnen und Patienten behandelt. Ja? Wenn ich Ihnen ein einfaches Beispiel geben darf, zum Beispiel jeder zweite Patient mit Herzerkrankung hat auch Diabetes. Ja. Diabetes ist der Hauptrisikofaktor für Nierenerkrankungen. Ja. Oder zum Beispiel 40% mit Nierenerkrankungen haben auch Herzerkrankungen. Das heißt, diese Triangel hängt eng zusammen. Ja. Und wenn man dann schaut, wenn wir zum Beispiel über das Thema Prävention sprechen, man hat sozusagen circa in Österreich leben 900.000 Patientinnen und Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen. Und was mich wirklich schockiert nach wie vor, ist, dass 90% gar nicht wissen, dass sie das haben. Ja. Und da sprechen wir jetzt nicht von einem Frühstadium, sondern sogar das CKD-Stadium 3, so nennt man das. Das kann man sich ein bisschen vereinfacht vorstellen. Das ist so, wenn nur mal eine Niere funktioniert. Und wenn ich dann höre, dass da eigentlich 9 von 10 gar nicht wissen, dass sie sowas haben, dann muss ich sagen, da haben wir noch sehr viel vor uns. Und das betrifft nicht nur alte geriatrische Patientinnen und Patienten. Ja. Und ich glaube, man könnte einfach mit relativ einfachen Maßnahmen dem frühzeitig entgegensteuern.
Und kennt man das selber? Oder kennt man es nicht?
Man nennt sozusagen oft ja diese non-communicable diseases, das sind ja dann oft noch die Silent Killers. Ja, dazu gehören auch zum Beispiel der Bluthochdruck, der Diabetes. Ja, das ist leider oft, merkt man da in frühen Stadien nichts. Ja, und erst wenn es unter Anführungszeichen zu spät ist, und dann kommt man sehr schnell in die Komplikationen. Ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eben Organmanifestationen. Und da hängt es wieder zusammen. Ja, Stoffwechsel, Herz, Niere, Augen, Gefäße. Und dann wird sehr schnell sehr teuer auch für das System, wo man eigentlich sagen müsste, Moment, wieso kommen wir nicht viel früher und versuchen da sozusagen präventiv schon dem entgegenzusteuern oder frühdiagnostisch und auch dem Patienten immer die Türe und Tore zu öffnen. Und das ist eben nicht nur medikamentös, sondern das sind auch sehr viele Lifestyle-Maßnahmen.
Sie haben es gesagt, da kann man eben oder sollte man präventiv auch schon etwas machen, damit es gar nicht so weit kommt. Können Sie da ein Beispiel geben?
Also diese Behandlung, ja, von diesem KRM-Modell, ja, das ist, betrifft, ist immer auch gleichzeitig Prävention auf sämtlichen Ebenen. Das hat drei große Säulen. Eine Säule ist Rauchen aufhören. Ich glaube, das kann man. Ernährung, ja, geht ein breites Feld auf, können wir gerne lang diskutieren über Ernährung. Sport, körperliche Betätigung, das ist sozusagen, das ist eine Säule, diese Lebensstilsäule. Dann haben wir eine Säule medikamentöse Möglichkeiten. Können wir auch sozusagen ins Detail gehen. Und die dritte Säule ist im Screening. Ja, das heißt, Blutdruck messen, Bauchumfang messen. Ja, da ist man drauf gekommen, dass das wesentlich besser ist, als nur den BMI zu messen. Aber auch einfache Biomarker in Blut und Harn, die, wenn ich das früh messe, relativ preisgünstig sind. Wenn ich das dann gegenüberstelle, den Spätphasen der jeweiligen Erkrankung, ist das eine relativ einfache Rechnung, dass ich da schon frühzeitig gut intervenieren kann auf diesen Ebenen.
Gerade die Lifestyle-Themen, die kann man ja wahrscheinlich das ganze Leben lang schon entsprechend einbauen, um diese Erkrankungen gar nicht zu bekommen, oder?
Absolut, absolut. Und ich sage auch immer, es ist nie zu spät, aufzuhören mit schlechten Angewohnheiten. Man glaubt dann immer so, ja, wie Sie gesagt haben, es ist eh schon alles Ding und ich habe mein Leben lang, ja, man sieht es dann erst bei den Leuten, die im hohen Alter sagen, okay, jetzt habe ich eine, sozusagen, jetzt bin ich hier stationär und jetzt komme ich sozusagen in die Gänge. Und wenn man dann sieht, Sie müssen ja nur die Demografie anschauen. Die Menschen werden älter. Und ich sehe als eine meiner Aufgaben als Arzt auch sozusagen, den Patienten bestmögliche Lebensqualität zu ermöglichen, Türen zu öffnen, Wege aufzuzeigen, neue, ja. Auch zusätzlich, wir gehen natürlich nach den Leitlinien der Fachgesellschaften vor, aber eben auch, was kann der Patient selber beitragen, ja, auf sämtlichen Ebenen, um ein glückliches, gesundes, langes Leben zu haben, ja. Und
wenn jetzt jemand bei Ihnen ist und eben Sie erklären ihm, was wichtig wäre, mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport treiben, wie fest müssen Sie da, sag ich mal, überzeugen oder motivieren?
Es ist wirklich total unterschiedlich. Ich sehe auch unsere Rolle. Ich bin nicht hier, Leute zu überreden. Ich sehe immer nur meine Rolle auch sozusagen schon aufzuzeigen, wenn es so weitergeht, ja, wenn die Leute ihre Angebote beibehalten, sozusagen, was die Ergebnisse sind, ja, oder wie hoch die Chancen sind auch. Da gibt's mittlerweile, haben auch die Fachgesellschaften wirklich tolle, relativ vereinfachte Kalkulatoren, wo man eben das Risiko ausrechnen kann, ja. Und das ist jetzt zum Beispiel, ich kann Ihnen auch da, wenn Sie wollen, ein Beispiel geben, das heißt sozusagen, da gibt's sogenannte 10-Jahres-Mortalität, also wie sterbe ich in 10 Jahren? Wenn ich jetzt zum Beispiel Diabetes habe, ist das circa, es ist also ungefähr 8%, ja, wenn ich chronisch nierenkrank bin, schon 12, und zum Beispiel die Kombination aus Diabetes und chronischer Nierenerkrankung, bin ich schon über 30%. Ja. Und dann stellen Sie sich mal vor, Sie haben da jetzt 10 Menschen stehen und jeder dritte in 10 Jahren stirbt dann. Ja. Und dieses hohe kardiovaskuläre Risiko bei diesen ganzen Patientinnen und Patienten, das gilt es auch zu verbildlichen. Und das sind Herzinfarkt, Schlaganfall, plötzlicher Herztod. Das, glaube ich, muss man schon noch ansprechen in dieser klaren Direktheit. Und viele Leute reißen dann die Augen auf und man merkt, wie sie dann zum Nachdenken anfangen. Und ich will auch keine Angst machen, nur ich glaube, man muss den Leuten aufzeigen, Handlung konsequent und was es einfach da für Möglichkeiten gibt. Und ihnen da auf sämtlichen Ebenen, jetzt nicht nur ärztlich-medizinisch, sondern auch kommt die Psychologin natürlich ins Spiel, ja, und die Diätologin. Und das greift dann schön ein Rad ins andere. Und das ist eben das Tolle an diesem Haus dort, dass dort einfach Profis am Werk sind. Das ist so schön, dort zu arbeiten, ja, weil jeder weiß, wovon er spricht, ja, auch auf der Akutgeriatrie, die Therapeuten, ja. Das heißt, da gibt's wöchentliche Besprechungen. Da wird jeder Patient individuell durchbesprochen, genau geschaut, wo holen wir den ab, wo steht der, wo können wir hinbringen, was ist das Ziel? Ja, es ist ja so der Grundgedanke der Akutgeriatrie neben Behandlung der akuten Erkrankung auch, dass man wieder zur Selbstständigkeit verhilft und die Leute in ihr gewohntes Umfeld auch wieder integriert, was ein irrsinnig schöner, toller Ansatz ist, finde ich. Und das ist ein gemeinsames Ziel, dass man mit den Patientinnen und Patienten hinarbeiten kann.
Aber so wie Sie es jetzt beschrieben haben, dass wenn mehrere Erkrankungen zusammenkommen, dann automatisch das
kardiovaskuläre Risiko.
Risiko einfach steigt, dass auch das Mortalitätsrisiko steigt. Das heißt, Sie haben den Ansatz, dann nicht nur die Nierenerkrankung zu behandeln, sondern auch die anderen. Ist Ihr Team da so breit aufgestellt, ja, das auch gut managen zu können?
Das ist das Tolle und das Schöne. Also es war, bevor ich kam, schon ein Diabetes-Schwerpunkt dort, also Leute mit diabetischer Zusatzausbildung. Wir haben am Standort Landstraße eine Kardiologin tätig. Jetzt bin ich durfte einen Kollegen auch von der Klinik mitnehmen. Jetzt kommt die Nephrologie ins Spiel und so haben wir diese Triangel wieder gut aus Herz, Niere, Metabolismus gut versorgt. Wir haben am anderen Standort noch im Franziskusspital in Margareten, beim Aschauer, mit einem tollen kardiologischen Team, die viele Interventionen machen. Und so greift das eine ineinander. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn ich darf. Je weiter die chronische Nierenerkrankung fortschreitet, umso höher sozusagen treten Herzarrhythmien auf, Rhythmusstörungen, die dann dort super behandelt werden können, ja, mit Ablationen, mit Schrittmacher zum Beispiel. Und das ist super. Ich finde es immer schön, wenn im System das eine ins andere greift. Und generell haben wir jetzt uns dann eben gesagt, okay, wir machen diesen kardiorenal-metabolischen Schwerpunkt, weil ich auch gesehen habe, sowohl in meinen Erfahrungen in der Klinik als auch in meiner Interaktion mit den niedergelassenen Ärzten, dass da ein bisschen die Schnittstelle fehlt. Ja, das heißt, ich glaube, die Akutversorgung in Österreich ist nach wie vor sehr gut. Aber was oft ein bisschen der Fall ist, ist, dass die Niedergelassenen ein bisschen denen die Assistenz fehlt in der Risikostratifizierung. Ja, die messen dann entweder manchmal messen sie es, manchmal nicht und dann sagen sie, okay, dann messe ich das. Ich weiß jetzt nicht, wie soll ich zum Beispiel mit einem Patienten, der immer wieder Nierenversagen hat, umgehen? Muss ich den gleich auf die Universitätsklinik schicken oder kann man da zuwarten? Und ich glaube, das ist also in der ersten Interaktion, waren die irrsinnig dankbar, jetzt auch direkte Ansprechpartner da zu haben ein bisschen. Ja, und man kann ja sich interkollegial beraten und so. Und so unterstützt man die Niedergelassenen, die Primärversorger, praktischen Ärzte und nimmt gleichzeitig ein bisschen den Druck aus den Ambulanzen in den tertiären Zentren, die damit heilfroh sind. Wie ich selber erfahren habe, da war ein großer Prozentsatz, wo ich sage, der müsste jetzt nicht unbedingt hier gleich in die Ambulanz kommen, sondern da fehlt es ein bisschen draußen in der Unterstützung. Und das ist, finde ich, auch ist das Schöne am Konzept. Man kann Win-Situationen schaffen und für jeden, der es versteht, und ich nehme jetzt nochmal den Überbegriff von diesem kardiorenal-metabolischen Syndrom. Englisch sagt man dazu Cardiovascular Kidney Metabolic Syndrome, der ist auch dieser Begriff definiert. Ich würde Ihnen dann noch gerne, dass Sie sich ein bisschen was vorstellen können. In Amerika sind zum Beispiel 9 von 10 Menschen davon betroffen. Ja. In Österreich gibt es da noch keine Zahlen. Ja. Defensivst geschätzt, ja, würde ich ausgehen von mindestens 2 Millionen. Ja. Aber ich glaube, die Dunkelziffer ist weit höher. Ja. Also, und wenn man eben in die Zukunft blickt, ja, chronische Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, Diabetes, stehen wir da, glaube ich, oder auch das Gesundheitssystem vor großen Herausforderungen in Zukunft. Und deswegen, glaube ich, müssen wir die Schnittstellen optimieren, die Patienten auf sicheren Wegen durch das System guiden und koordinieren. Wir haben da jetzt auch sozusagen so einen sogenannten KM-Koordinator. Und wir versuchen gerade ein System auch oder haben schon begonnen damit zu etablieren für unseren Zuständigkeitsbereich, das heißt 3., 4., 5. Bezirk, wo wir in Austausch gehen mit den Primärversorgern, die unterstützen in der Risikostratifizierung, um eben dann die Patienten auf sichere Bahnen zu leiten oder in ein gut eingebettetes Netzwerk. Vice versa sind dann die tertiären Zentren auch heilfroh, wenn die Leute gut vorbereitet sind, jetzt zum Beispiel für Biopsien, Herzkatheter, und die wissen, gut, die Hausaufgaben, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, wurden gemacht, die Patienten wurden gut abgeklärt vorher, bevor man dann sozusagen die hochspezialisierten Schritte setzt. Ja. Also das erste Feedback, muss ich sagen, war Gott sei Dank in alle Richtungen sehr positiv, was diesen Ansatz angeht. Ja.
Sie haben jetzt gesagt, dass eben die Leute immer älter werden und im besten Fall auch gesund älter werden. Ich sage jetzt mal, es gibt ja auch einen Extremtrend vielleicht, dieses Longevity. Gibt es diverse Beispiele aus den Medien, wo Leute alles dran setzen, um möglichst sehr, sehr alt zu werden. Was halten Sie davon?
Wissen Sie, ich bin ein bisschen zwiespältig. Ja. Ich einerseits wird da auch viel Geld natürlich gemacht und mit solchen Begriffen, glaube ich, muss man vorsichtig umgehen. Ja. Es ist, jeder Mensch möchte gerne alt werden und lang leben, lang gesund leben, das finde ich gut. Was ich mir gerne rausnehmen würde oder damit auch teilen würde, ist, dass die Leute tatsächlich beginnen, sich mit sich selber zu beschäftigen, ja, mit ihrer Gesundheit zu beschäftigen, ja, mit Sachen wie Ernährung beschäftigen, ja, mit Sport zu beschäftigen, ja, mit Lifestyle. Was kann ich selbst beitragen, um zu diesem Ziel zu kommen, außer nur sozusagen Medikamente zu nehmen. Ja? Und ich glaube, da kann man sehr viel beitragen. Und deswegen finde ich den Begriff auch, es ist interessant, auch bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die sind da sehr, wo man sagt, jetzt, die sind noch so jung, dass die sich damit jetzt schon beschäftigen sozusagen, finde ich immer ganz witzig. Aber da merkt man, da ist eine Awareness da und das finde ich gut. Und da setze ich auch gerne an, dass ich sage, ja, beginnen wir darüber zu reden, beginnen wir uns damit zu beschäftigen. Ja, was wird es auch schnell philosophisch, was ist ein gutes Leben, wie wäre ich alt, wie wäre ich gesund alt, was kann ich beitragen, welchen Quellen vertraue ich. Ja? Ich glaube, dass das wichtige Themen sind oder die in Zukunft uns auch verstärkt begleiten werden. Ja?
Aber sozusagen alles mit Maß und Ziel, weil wenn man jetzt Beispiele nimmt wie Brian Johnson, diesen bekannten Amerikaner und amerikanischen Unternehmer, von dem geschrieben wird, dass er pro Tag 100 unterschiedliche Ernährungsergänzungsmittel oder was ähnliches oder Medikamente oder was er immer nimmt, einen ganz strengen Zeitplan seines Tagesablaufs einhält, ganz strenge Diät einhält etc. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr, vielleicht ist es gesund, aber lebenswert bin ich mir nicht sicher.
Das ist das eine und vor allem, ob das für die Masse so praktikabel leistbar ist. Ja, es geht auch immer um Ressourcen. Es ist ja auch sozusagen die neuen Medikamente, wie jetzt zum Beispiel die Abnehmspritze, ja, das muss man sich leisten können. Und da war jetzt die erste Generation, jetzt haben wir gerade die zweite Generation dieser Medikamente und ich weiß, in Amerika wird schon nur mehr die dritte Generation dieser Medikamente verwendet. Also das wird uns weiter begleiten. Und ich sage immer, in der Medizin muss man wissen, wo viel Wirkung, da auch viel Nebenwirkung. Ja, und wenn man dann einmal sich das Nebenwirkungsprofil dieser Medikamente anschaut, sage ich immer Vorsicht. Ja, also Sie wissen von gastrointestinal, Augen, Zähne, Knochen, Muskelmasse, was passiert in 10, 20 Jahren mit diesen Menschen dann? Ja, also es ist jetzt natürlich auch in den Guidelines drin, wir verwenden diese Medikamente auch, aber ich sage immer, für mich ist das immer, ich will da ganz gerne, ich nenne einen hybriden Approach sozusagen. Ja, das heißt, für mich ist das eine Übergangslösung, ein Kickstart, wo gleichzeitig diätologische Beratung dazu gehört, eine psychologische Beratung dazugehört. Aber Dauerlösung, glaube ich persönlich, ist das nicht. Ja.
Sie haben jetzt selber gesagt, man muss sich solche Medikamente auch leisten können. Es gibt sicher auch viele Menschen, die sich das nicht leisten können, die trotzdem sich bemühen, um eben um gesund zu bleiben oder gesund zu werden und Prävention zu betreiben oder Maßnahmen, damit es ihnen besser geht. Was können Sie denen sagen? Was kann man denn tun, quasi, wenn man jetzt nicht eben die Millionen hat?
Also absolut. Das ist eine total wichtige Frage. Ich würde da gerne ein einfaches Beispiel anführen. Da gibt es von Professor Suri, das ist der Präsident der Österreichischen Diabetesgesellschaft, eine ganz tolle Arbeit, die ich auch immer gerne meiner Studentinnen und Studenten zeige. Der hat einfach nur sich Typ 2 Diabetiker genommen auch und hat die mal 16:8 fasten lassen, 3 Monate und drei nicht aufeinanderfolgenden Tagen und hat dann massiv tolle Effekte beobachtet. Also der Langzeitzuckerwert ging runter, das Gewicht ging runter, die Insulindosis konnte gesenkt werden, wo ich sage, das ist eigentlich eine relativ einfache Maßnahme, ja, mit tollen Effekten, ja, zumindest nach 3 Monaten. Und da sage ich, wir müssen anfangen, uns über solche Dinge Gedanken zu machen. Ja, und wie können wir das verwenden auch? Und da gibt es ja jetzt viel Literatur, viel Forschung auch in diese Richtung, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich glaube, ich finde das gut. Ja, zum Beispiel, ob es besser ist, wenn ich jetzt mein Frühstück weglasse als Beispiel oder besser, wenn ich sozusagen am Nachmittag oder am frühen Abend mein letztes Essen zu mir nehme und dann ein Fastenfenster aufbaue. Also ich glaube, das sind einfach interessante Aspekte. Da ist noch viel Forschung notwendig, auch Langzeitforschung. Aber ich glaube, das sind Ansätze und das ist relativ leicht integrierbar. Und wenn man so schaut, ich finde es immer ganz witzig, wenn ich in der Früh immer ins Spital gegangen bin, schon beim Bäcker die Schlange und das ist ja dann, ist ja in Ordnung, sage ich okay, aber es ist dann immer, wie soll ich sagen, die Menge auch, die Leute konsumieren. Da wird dann halt nicht eine Zimtschnecke gekauft in der Früh, sondern werden 3 Zimtschnecken gekauft in der Früh. Und das ist schon ein bisschen, wenn man sich da mal drüber Gedanken macht oder mal so überlegt auch, ob das der richtige Zeitpunkt ist auch, ja, in der Früh sich gleich so in den Tag sozusagen zu starten, dann ja. Das sind nur so ein bisschen Denkanstöße. Und wenn man die Leute, auch die Menge der Mahlzeiten, die sie zu sich nehmen. Ja, das
ist ja auch von der körperlichen Aktivität abhängig. Also wir sind nicht mehr alles Leute, die 10 Stunden richtig körperlich auf dem Feld arbeiten.
Absolut, oder? Absolut. Und ich finde das immer so schön, auch wenn man sich dann zum Beispiel überlegt, auch die einzelnen Religionen, ja, die jetzt auch nicht immer die, sozusagen, wenn man in die Geschichte zurückschaut, unbedingt immer gut Freund waren, ja. Aber doch, es gibt eine Fastenzeit und es gibt zum Beispiel einen Ramadan. Ja, warum gibt's das seit so langer Zeit bei Realität jetzt nicht so? Und das sind so Denkanstöße, man sagt, interessant eigentlich. Ja, vielleicht haben sie doch erkannt, dass es zumindest einmal im Jahr gut ist, ein bisschen runter vom Gas zu gehen auch und so. Und aus der Geschichte heraus, auch dann aus der Notdurft heraus und ja, ich glaube, das sind einfach Denkanstöße. Und da ist es mir wichtig, dass die Leute anfangen, sich damit zu beschäftigen oder auch generell mit ihrer Ernährung einmal zu beschäftigen ein bisschen. Ja. Und das sind, glaube ich, gute Denkanstöße, die ich gerne auch meinen Patientinnen und Patienten mitgebe.
Sie haben vorher gesagt, auf drei Säulen baut dieses kardiorenal-metabolische die Behandlung auch auf. Zweite Säule waren die Medikamente.
Ja.
Und da haben Sie jetzt auch schon angesprochen, es gibt bei vielen Medikamenten auch Nebenwirkungen. Und wie ist das jetzt bei diesen drei Erkrankungsbildern oder drei Erkrankungskategorien? Wie beeinflussen sich dort auch die Medikamente vielleicht gegenseitig?
Das Schöne unter Anführungszeichen ist, dass sich da die Guidelines, was diese Erkrankungen angeht, sehr einig sind jetzt, dass sie zum Beispiel eben die Abnehmspritze ist da weit vorne, der SGLT2-Hämmer, ich weiß nicht, ob Sie das auch gehört haben, das sind jetzt 1A-Empfehlungen in diesen Guidelines. Ja. Aber es ist so, dass jetzt sozusagen unabhängig davon, ob ich das jetzt, wir haben gehört und ich habe Ihnen vorher erklärt auch sozusagen, dass sehr oft diese Krankheitsbilder überlappend sind. Ja. Das heißt, viele Patienten mit Nierenerkrankungen sind auch herzkrank oder haben auch einen Typ-2-Diabetes, so greift auch dieses System der Logik nach ineinander. Aber dennoch ist zum Beispiel, wenn wir jetzt uns wieder die Abnehmspritze hernehmen, 50% damit hören auf innerhalb vom ersten Jahr, weil sie es einfach nicht vertragen, ja, wegen Übelkeit und gastrointestinalen Nebenwirkungen. Ja. Und da muss man sich schon immer die Frage stellen, auch ob das, ich sage immer, wenn man einfach auch darüber nachdenkt, ist es klug, dass wir in vielen Fällen sind das Lifestyle-Erkrankungen medikamentös behandeln. Ja. Wäre es nicht gescheiter, wir fangen einmal an, die Lifestyle-Erkrankungen vielleicht im Rahmen der Möglichkeiten durch Lebensstilmodifikationen zu behandeln. Mhm. Ja? Und deswegen, das ist auch nie zu spät, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Es ist nie zu spät, auch zum Rauchen aufzuhören, wenn man möchte. Ja? Das ist dann immer schön, man erinnert sich an diese Patientinnen und Patienten, die dann sagen, okay, jetzt gehen wir es an. Ja? Und das sind nicht Patientinnen und Patienten, die in den 20ern, sondern hoch in den 70ern, die teilweise lang geraucht haben. Ja? Das ist schon als Beispiel. Ja? Oder Alkoholkonsum zu reduzieren. Ja? Das sind... Da ist es, rufe ich immer auf oder richte einen Appell an die Leute, es ist nie zu spät. Diese Ausrede, ich habe mein Leben lang und jetzt Ding, das.
Es ist nie zu spät, aber es ist noch besser, wenn man gar nicht damit anfängt, wahrscheinlich mit vielen Dingen.
Selbstverständlich oder auch alles mit Maß und Ziel betreibt. Ja, das sollte man nicht, aber wenn es dann so ist, macht es auch einen Unterschied natürlich, die Menge.
Jetzt gibt es ja, wenn ich das beim Rauchen noch kurz bleiben darf, das Rauchen hat ja, wenn man jetzt wirklich Zigaretten raucht, mehrere Einflüsse. Da ist das Nikotin und da ist natürlich auch die anderen Inhaltsstoffe des Rauchs. Da könnte man dann vermuten, dass andere Nikotinprodukte gesünder sind, unter Anführungszeichen, oder weniger schädlich. Stimmt das?
Ich muss sagen, jetzt verlassen wir den Bereich sozusagen, was meine Expertise angibt. Aber ich habe auch schon von Daten gehört, dass diese Vapes sind ja bei den Jungen sehr in natürlich auch massive Nebenwirkungen haben. Die sind teilweise in Asien, wo sie hergestellt werden, schon verboten. Bei uns werden sie munter verkauft. Und auch das sind Dinge, wo ich sage, wie kann sowas sein? Ja, wo das finde ich nicht in Ordnung einfach. Ja.
Das ist wahrscheinlich auch noch nicht ausreichend erforscht, welche Auswirkungen das wirklich alles hat, oder?
Ja, aber ich fürchte gesund. Fürchte ich ist es nicht. Ja.
Wiefern kriegen Sie mit quasi die Erfolge Ihrer Patientinnen und Patienten? Also Sie machen beraten, Sie behandeln, Sie haben es vorhin schon erklärt, Sie arbeiten zusammen mit den niedergelassenen Ärzten. Kriegen Sie mit, wenn es quasi super läuft oder auch nicht so gut läuft?
Selbstverständlich, ja. Das nehme ich mir heraus, sozusagen natürlich auch Visiten zu machen, mir das direkte Feedback von den Patientinnen und Patienten zu holen. Als Beispiel jetzt, was dieses neue KRM-Konzept angeht, war ich letzte Woche bei einer praktischen Ärztin im dritten Bezirk, die mir nach dem Grüß Gott gesagt hat, super, das, was Sie hier machen. Drei Patienten habe ich Ihnen geschickt, zwei waren dann stationär, sie sind über die Ambulanz gekommen und die sind super eingestellt. Ich bin glücklich, danke, super, dass es sie gibt und wie können wir weiter kooperieren als Beispiel. Dann haben wir natürlich auch, was zum Beispiel die Akutgeriatrie angeht, da ist ja nachher noch eine Tagesklinik angebunden auch. Das macht dieses ganze Konzept, finde ich, so unglaublich attraktiv, weil man eben nachher, wenn die Leute zum Beispiel nach, ich sage jetzt zum Beispiel einer Schenkelhalsfraktur wieder aufgebaut werden, wieder in die Mobilität kommen, dann auch noch tagesklinisch weiter betreut werden können. Und wenn man dann auch im Tagesklinik nach Wochen sozusagen sie dann sieht, die Patienten und sagen, und sie einem winken am Gang und sagen, hey, ich finde das so super, was ihr hier macht und das ist so toll, dass es das gibt. Also da kommt unglaublich viel zurück, ja. Und auch die Dankbarkeit beispielsweise auf der Palliativstation, einfach diese grundehrliche Dankbarkeit, das ist unbezahlbar. Deswegen ist man Arzt, ich zumindest Arzt geworden. Also Da kommt auf vielen Ebenen unglaublich viel zurück. Ja, das ist super.
Sie waren ja lange an der Universitätsklinik. Mhm. Sie haben vorher gesagt, Sie sind auch jetzt noch aktiv in der Lehre mit den Studierenden und mit den Studierenden. Ist das Thema kardiorenal-metabolisches Syndrom dort mittlerweile Lehrinhalt? Mhm. Oder wie verbreitet sich das auch im universitären Bereich?
Das glaube ich, wie soll ich sagen, das ist erst in der Entstehung, das ist zu neu. Ja? Also das wurde erst 2023, das kommt aus Amerika, von der American Heart Association, wurde das einmal definiert, auch in Stadien eingeteilt. Ja? Jetzt hat dann sozusagen im 2021, 2022 die EU das einmal sozusagen beschrieben auch. Ja? Zum Beispiel ist auch interessant, ja, die Kosten EU-weit, ja, auf ca. 280 Milliarden 2021 beziffert auch. Und jetzt als Beispiel Anfang März ist im EU-Parlament die Kidney Health Alliance zusammengetreten und auch die haben gesagt, diese Triade Herz, Niere, Stoffwechsel, das ist so immanent, das ist, wir müssen da muss dringend gehandelt werden, eben in der Sichtweise, in der Behandlung dieser Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, das kommt jetzt erst viel und ich bemühe mich natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten, natürlich die Jungen raus aus diesem Silo-Denken zu bekommen, sondern den Menschen holistisch, ganzheitlich zu betrachten und ihnen klarzumachen, auch was die Diagnostik angeht. Das heißt, egal wie es weitergeht mit ihnen unter Anführungszeichen, aber auch in der eigenen Familie unter Anführungszeichen. Wenn jetzt meine Oma Diabetes hat, ja, mal fragen, du Oma, hast du einen Herzultraschall oder hast du mal diesen Wert dir angeschaut oder eine Eiweißausscheidung bei der Niere? Das ist ein wunderbarer Screening-Parameter. Ja? Damit kann man die Herzinsuffizienzwahrscheinlichkeit und auch kardiovaskuläres Risiko wunderbar herauslesen. Ja? Aber das muss man halt wissen. Ja? Und wenn ich eben das schaffe, den Jungen das mitzugeben, dass sie eben nicht starr verhaftet sind, sondern das Ganze sehen, dann glaube ich, habe ich ihnen ein gutes Startpaket gegeben und ich darf auch noch im Mentoring-Programm bin ich tätig und das ist ein ganz zentraler Teil, aber da muss ich mich an der Stelle beim Team bedanken. Ich habe jetzt vor zwei oder drei Wochen unsere deutsche Formulantin hat noch eine E-Mail geschrieben, wie dankbar sie ist, wie sie hier behandelt wurde und wie viel Wissen vermittelt wurde. Ich sage immer, viel zu wissen ist das eine, aber auch Wissen weiterzugeben, das ist schon noch einmal eine andere Hausnummer, eine Kunst, wo man sich viel Zeit nehmen muss, wo man viel außerhalb der Box, der Routine macht und Wissensvermittlung an jüngere Kolleginnen und Kollegen ist ganz zentral. Aber da bin ich sehr privilegiert, weil ich ein großartiges Team habe, wo das gelebte Praxis ist, muss ich sagen. Also da habe ich nicht viel ändern müssen, da muss ich sagen, wow, da habe ich einfach Riesenglück mit tollen Menschen. Ja.
Wie erleben Sie das so mit Zusammenarbeit mit Kollegen, jetzt vielleicht nicht nur im Franziskusspital, sondern generell im Austausch? Ja. Es war ja früher schon sehr stark so, wie Sie gesagt haben, jeder hat sein Kämmerchen, jeder hat sein Fachgebiet und er ist da Experte oder sie ist da Expertin. Und plötzlich wird da quasi der Wunsch oder gestellt, dass man sich jetzt austauscht, dass man sich mit den anderen beschäftigt und gleichzeitig sich vielleicht auch hinterfragen lässt oder auch korrigieren lässt. Ja. Wie könnte man vorstellen, dass es nicht nur einfach ist?
Nein, das ist super, dass Sie das ansprechen. Da kann ich mich auch erinnern an ein Gespräch mit einer Kollegin vor ein paar Tagen, wo wir gemeinsam so reflektiert haben und gesagt, Gott sei Dank hat sich da sehr viel geändert. Ja, und das ist ein bisschen, sind auch so Generationsfragen, muss ich ehrlich sagen. Und früher war das auch in meiner Ausbildung noch sehr starr so und da war es das ganz schlimm, gewisse Dinge, gewisse andere Dinge zu fragen. In meiner Generation, Gott sei Dank auch, das war aber schon, muss ich sagen, auf der Universitätsklinik total angenehm. Da geht man rüber und ohne Hemmungen und bespricht. Es geht um den Patienten, sage ich immer. Es geht hier nicht um Egos. Einfach völlig wertfrei. Was tun wir jetzt gemeinsam Gutes für den Patienten? Und da hat sich Gott sei Dank sehr viel geändert. Und muss ich schon sagen, da ist in meiner Generation sowohl Kardiologen, Endokrinologen, war das echt oder ist es extrem angenehm, da zu arbeiten und auch in einem verlässlichen Netzwerk zu arbeiten, wo man sich ehrliche Auskunft über die Patientinnen gibt und immer aus der Sicht des Patienten, Patientensicherheit, oberste Prämisse und aus dieser Sichtweise gemeinsam raus agiert. Und das, dann fängt es an, Spaß zu machen. Ja.
Finde ich schön. Sie sagen, es geht um den Patienten, nicht um das eigene Ego. Das finde ich ganz zentral. Ja.
Und wenn das Netzwerk oder man hat so eine Kooperation, wenn das alle verstehen und alle gleich agieren, dann wird es auf einmal leicht. Ja? Dann, weil jeder weiß, hey, da geht's nicht um das und das. Und ich sage immer, wenn man die Zahlen hört, 9 von 10 in Amerika und in Österreich, glaube ich, sehr defensiv geschätzt, reden wir da von Millionen, dann sage ich immer, der Kuchen bitte ist groß genug für alle. Also nein, da um Gutes zu tun. Also da geht's einfach darum, ja, Wissen zu vermitteln und einfache Möglichkeiten zu geben, aufzuzeigen auch, ja, zum Beispiel diese Eiweiß-Screening im Harn, ja, das ist so eine marginale Sache eigentlich, verhältnismäßig günstig, wenn ich das früh mache und damit kann ich aber hinten raus mir so viel Kosten ersparen und auch so viel Leid dem Patienten ersparen.
Jetzt muss ich nochmal schwenken zum Thema Lifestyle, zu Ihrem persönlichen Lifestyle nämlich. Ja. Ich habe es am Anfang erwähnt, Sie waren Jugendstaatsmeister im Handball und Sie spielen immer noch Handball. Welchen Stellenwert hat es bei Ihnen, Handball spielen oder Sport insgesamt in Ihrem Leben?
Das hat mich immer begleitet. Das war für mich auch raffiniert von meinen Eltern sozusagen. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Aber noch einmal auch sozusagen sich in ein Team zu integrieren, Teamfähigkeit, gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren, den Kopf freikriegen, ja, in dieser Zeit, wo man einfach gemeinsam irgendwie sportelt, ja. Mittlerweile ist das Siegen nicht mehr so im Vordergrund wie damals, muss man auch ehrlich sein. Damals waren schöne Duelle, auch mit Linz damals, kann ich mich erinnern, bei der Staatsmeisterschaft und einfach, mit Gleichgesinnten Zeit zu verbringen und sich sportlich zu betätigen, einmal richtig den Kopf auch wirklich frei zu bekommen, das ist großartig. Und mittlerweile nur mal einmal die Woche sozusagen, ist immer Bewegungstherapie und solange mich die Jungen noch mit tolerieren, genieße ich das sehr und kann ich eben nur empfehlen. Also jegliche Art von Teamsport, glaube ich, das macht was auch mit Menschen. Ja. Und da treffen sich auch alle. Da ist völlig egal, wer woher kommt, wo wir gerade stehen im Leben. Da geht's eineinhalb Stunden geht's um den Sport und das auch das genieße ich sehr.
Vielen Dank für Ihren Einblick, nicht nur ins Sportliche, sondern eben auch ins Medizinische. Auch das ist Teamwork, wie Sie schön gesagt haben. Ich möchte Ihnen gerne unsere Abschlussfrage stellen. Und wir stellen die allen Gästen. Und die Frage wäre, was inspiriert Sie in Ihrem Leben?
Mich inspirieren viele Dinge. Zum Beispiel die Natur inspiriert mich irrsinnig. Ja, auch je älter ich werde, umso mehr kann ich das schätzen. Die Jahreszeiten, ja, die Farbpracht, die uns die Natur offeriert, das beeindruckt mich jeden Tag aufs Neue. Auch jetzt wieder bei der Fahrt hierher. Das ist einfach unglaublich, was die Natur imstande ist, uns Menschen zu geben. Und dann inspiriert mich natürlich Menschen, inspirieren mich nicht nur meine Familie, aber auch Patientinnen und Patienten, ja, die man tagtäglich kennenlernt, ja, welchen Willen die Leute haben und das treibt mich, das inspiriert mich. Ja.
Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Einblicke. Ja, und wir wünschen Ihnen noch alles Gute für Ihren jetzt immer noch relativ neuen Job als Abteilungsleiter im Franziskusspital.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.